Aber so 6 bis 10 Millionen Euro würde schon ungefähr.
Ist ja, das passt.
Und bei den Margen sind wir aber wahrscheinlich eher so bei 2-3% oder so.
Gott sei Dank nicht.
Nicht?
Gott sei Dank nicht. Nee, das, da machen wir deutlich. Ja. Wenn wir das Geschäft ausbauen wollen würden, wobei, sind Sie gerade dran, Sie mit einem Discount haben, dann kannst du eben nicht mit einer hohen zweistelligen Marge kalkulieren. Das geht nicht.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene.
Nach einer langen Erkältungswelle freue ich mich, endlich wieder einen Podcast aufzunehmen und dabei auch noch zwei Stargäste zu begrüßen. Daniel und Gerald von GEDA Labels, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Hassan.
Guten Morgen.
Gerald, kannst du uns mal ein bisschen erklären, was macht eigentlich GEDA Labels und wer seid ihr?
GEDA Labels gibt es seit 15 Jahren mittlerweile. Wir, ganz allgemein formuliert, wir tummeln uns in der Lizenzwelt unter anderem, entwickeln Produkte, produzieren die, vermarkten die europaweit. Also alles, was so Fans von Disney, Warner, Harry Potter, Minions an Produkten mögen für einen gedeckten Tisch für die Schule. Solche Dinge entwickeln wir und produzieren wir, vermarkten das europaweit.
Daniel, über welche Kanäle vermarktet ihr denn eure Produkte?
Wir sind mal gestartet mit sämtlichen klassischen Kanälen, die man kennt. Vertriebskanäle, Internet, Fachhändler, Einzelhändler, die großen Lebensmittelhändler. Mittlerweile sind wir schwerpunktmäßig vor allem bei den Lebensmittelhändlern und Discountern, die man kennt, Aldi, Rewe, Kaufland, Netto. Das ist der Hauptmarkt von uns.
Okay, das heißt, wenn ich heute in eine Aldi-Filiale in Hildesheim reinlaufe und dort einkaufen will, dann sehe ich fast in jeder Aldi-Filiale auch eure Produkte.
Du siehst auf jeden Fall ganz top aktuell Lizenztassen, die gerade in der Aktionswerbung sind bei Aldi. Tatsächlich,
bundesweit.
In allen Aldi-Filialen.
Aber ihr sitzt in Hildesheim.
Genau.
Und lass uns vielleicht ein bisschen erstmal nochmal zurückgehen. Wie hat das Ganze angefangen? Ich habe gesehen, gegründet im Jahr 2010, aber ihr wart beide vorher auch im Lizenzgeschäft tätig, ist das richtig?
Ja, wir kennen uns vom Fußball. Wir zwei, wir haben zusammen in Harsum Fußball gespielt. Und daraus, aus dieser privaten Bekanntschaft, Freundschaft, entstand dann nochmal der berufliche Zusammenschluss, weil ich damals bei Lurch hier in Hildesheim gearbeitet habe.
Ah, okay.
Die Firma habe ich mit Familienmitgliedern damals gegründet, Mitte der 90er Jahre. Und wir suchten damals einen Vertriebsmitarbeiter und Daniel wollte aus seiner alten Firma dann irgendwann denken. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir kennen uns ganz gut. Ist immer wichtig, dass man Menschen charakterlich auch einschätzen kann. Personalgespräche sind ja nicht immer so das, was man als Grundlage dann sofort positiv besetzt dann nehmen kann. Also wir kannten uns, es war klar, das kann gut funktionieren. Wir wussten, was wir können voneinander und dann passte das bei Lurch. Und so sind wir halt bei Lurch zusammengekommen und haben da schon mit Lizenzen zu tun gehabt, Vox Kochduell, eine Kochshow, die da super angesagt war im Fernsehen. Die haben wir bei Lurch mit Lizenzprodukten versorgt und daraus entstand dann Tim Mälzer, das Format Tim Mälzer bei Vox, das haben die damals entwickelt. Die wollten aus diesem Kochduell mit 11 Köchen, wollten die raus und wollten einen einzelnen Koch promoten und das war Tim Mälzer. Und da hat Lurch damals auch Lizenzprodukte zur Verfügung gestellt. Und diese klassische, die man heute überall sieht, die quasi jeder beim Grill noch zu Hause hat, diese Grillzange, Kochzange, die kommt ursprünglich von Lurch. Die haben wir damals entwickelt. Und so kamen wir dann zusammen bei Lurch und haben dort so ein bisschen am Rande Lizenzthemen schon bespielt. Weil es war ja eine Fanzensierung der Marke Kochduell, die wir dann gemacht haben und auch Tim Mälzer. Und da sind wir dann beide weg und sind 2008, bin bei einer Firma gelandet in Münster.
Aber Moment, also du warst ja auch Gesellschafter von Lurch?
Genau, richtig.
Also hast du dann Anteile verkauft?
Später dann, ja.
Okay.
Genau.
Also noch nicht beim Austritt?
Nee, erst später. Okay. Dann erst später. Und es gab da, also es gab eine Geschichte, weshalb ich da weg bin. Und ein halbes Jahr später sagte Daniel, ich will mich auch mal anders orientieren. Da habe ich gesagt, nee, musst du nicht, kommst du nach Münster. Und da haben wir zusammen in Münster richtig Lizenzen kennengelernt. Das war eine Firma, die zu einem damaligen Zeitpunkt europaweit unterwegs war, mit Lizenzen, mit größter Lizenznehmer Europas, mit damals 60 Millionen Umsatz.
Genau. Wie heißt die Firma?
United Labels heißen die, genau. Und die waren in allen Produktkategorien unterwegs halt, ne?
Die haben auch gar nicht so weit weg, ne? Münster. Also wusste gar nicht, dass wir hier in der Region sind.
Nee.
Die ganz viele Lizenzen kaufen.
Nee, und die haben wirklich viel gemacht und da war relativ zügig klar, oder stellt sich heraus, dass es ein Riesenpotenzial noch gibt, was da in Münster nicht zu heben war in der Lizenzwelt. Produktinnovation war dann ein ganz großes Thema, dass der Handel Produkte gesucht hat, die aber dort nicht entwickelt werden sollten. Da war ganz klar, gibt eine neue Lizenz, die wir kaufen, da gibt es eine Produktkategorie, da stülpen wir die Lizenzen drüber und das war's. Und das war immer die gleichen Artikel, immer die gleichen Formen, immer die gleichen, also immer gleich. Und das Potenzial haben wir dann irgendwann gesehen, so nach einem guten Jahr, und haben dann aus einer Spinnerei heraus, als wir sagten, das machen wir auf der Wiese selber, haben wir dann irgendwann das so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es. Mit all den Informationen.
Eure Nische ist ja aber auch immer noch dann so Küche vom gedeckten Tisch über eine Tasse, immer so Essen und Getränke, also dabei geblieben. Man könnte jetzt auch irgendwie Bettdecken entwerfen, da Lizenzen kaufen oder Möbel oder sowas, habt ihr aber nicht gemacht. Wo kam das her, dass ihr da bei dieser Nische geblieben seid?
Letztendlich sind das Produkte, wo wir uns am sichersten fühlen, was den Verkauf und die Qualität betrifft. Textilien sind schon mal besonders. Das haben wir damals in Münster bei United Labels festgestellt, dass Textilien auch einmal einen relativ hohen Wettbewerbsdruck auf der einen Seite haben und qualitativ eben relativ anspruchsvoll. Und wir waren halt immer in diesem Haushaltsgeschenkartikelbereich unterwegs und haben eben gesagt, alles klar, wir bleiben da, wo wir uns auskennen, wo wir sicher sind. Vor allen Dingen, weil man nicht vergessen darf, wir waren beide immer nur Vertriebler und sind dann mit unserer Eigenständigkeit, mit der Selbstständigkeit ja auch in den Einkauf rüber gewechselt, weil wir mussten dann in Asien oder weltweit Produktionsstätten auftun, die für uns produzieren können, in der gewünschten Qualität, in der Zuverlässigkeit und zum richtigen Preisniveau. Und von daher war dann eben klar, dass wir uns in dieser Kategorie bewegen, wo wir uns auskennen. Plus, dass man in den Handelsketten die Kontakte in diese Abteilung hatte. Zu Textilabteilungen hätten wir keine großartigen Kontakte gehabt und somit war der Einstieg vermeintlich einfacher für uns.
Normalerweise kenne ich es immer so, dass vor allem das Gründerteam immer relativ divers an Kompetenz ist. Jetzt haben wir aber zwei Vertriebler im Gründerteam.
Nicht ganz. Daniel ist oberflächlich, ja. Aber Daniel ist gelernter Backkaufmann, sodass das also schon in diesem Zweierteam als Grundlage auch ganz hilfreich ist durchaus.
Also habt ihr dann schon dennoch eine Rollenverteilung gehabt, dass man dann sagt, okay, Daniel eher Finanzen und Einkauf zum Beispiel und du dann eher Kontakte mit den Discountern?
Nee, oder so? Nicht wirklich. Wir haben das laufen lassen. Jeder hat seine Projekte von vorne bis hinten. Da waren wir ja quasi noch allein. Bis auf Design haben wir alles alleine gemacht. Also jeder hat seine Projekte vom Erstkontakt bis zum Rechnungsschreiben komplett als Projekt selbst abgewickelt. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre halt mit dem Zuwachs dann an Personal dann erst gewandelt, sodass wir dann irgendwann tendenziell Daniel zu den Zahlen geschoben haben, in Anführungszeichen. Also wir machen das immer noch alles zusammen, aber tendenziell ist, was das Zahlmaterial angeht, dann Daniel schon gegenüber. Also wir haben nie gesagt, du machst das, wir haben, das hat sich so entwickelt.
Wir haben es immer gemeinsam gemacht.
Genau.
Also letztendlich haben wir alles gemeinsam eben versucht, uns zu erarbeiten, herauszuarbeiten. Die größte Hürde war sicherlich für uns beide als Vertriebler eben keine Kontakte in Asien gehabt zu haben. Überhaupt nicht zu wissen, wie funktioniert Einkauf, worauf müssen wir achten. Wir wussten zwar um die Anforderungen, aber letztendlich eine Produktionsfabrik in einem anderen Land unter ganz anderen Voraussetzungen
aufzutun, die Qualität liefern können, die wir brauchen, um unsere Kunden hier in Deutschland, ein Aldi, eine Metro, ein Edeka-Konzern beliefern zu können. Die haben eben entsprechende Qualitätsanforderungen und die mussten von vornherein sitzen. Also gerade die Anfänge, wenn ich mich erinnere, wir hatten die guten Kontakte in den Handel hinein, aber der Handel war sehr vorsichtig, obwohl die uns jahrelang kannten, die Einkäufer, waren die sehr vorsichtig und wollten von uns noch Sicherheitsgarantien damals haben, dass wir die Qualität, den Lieferzeitpunkt sicherstellen können.
Und das war Real damals.
Das war damals zum Beispiel Real Metro Gruppe. Das hat extrem lange gedauert, wo wir nicht mit gerechnet haben. Das muss man schon sagen.
Kein Vertrauensvorschuss.
Ja, das war ein bisschen blauäugig tatsächlich damals in den Start der Selbstständigkeit. Wir waren davon überzeugt, wir kennen alle Einkaufsabteilungen, alle Leute, die da sitzen. Wir kommen jetzt ja nur mit besseren Produkten, mit innovativeren Produkten. Die kennen uns, die können uns einstellen, über Jahre hinaus kannten wir uns und die müssen noch kaufen. Und dann kamen genau die Hürden, dass die sagten, ja, wir müssen aber intern erstmal unsere Leute überzeugen. Früher war es noch so, dass vor der Selbstständigkeit, dass man durchaus einem Einkäufer, einer Einkäuferin was vorgestellt hat und die haben gesagt, finde ich toll, kaufe ich. Das hat sich dann irgendwann so gewandelt. Der Vertrieb ist dann mehr mit involviert worden in den ganzen Entscheidungsprozess. Es gab ein Category Management. Das ist ja alles so aufgebläht worden, dass der Einkauf eigentlich nicht mehr entscheidungsfähig war. Und das sind so Prozesse, die mussten wir tatsächlich erst so richtig kennenlernen und hat uns zu Beginn noch ein bisschen wehgetan.
Die größte Hürde ist das Einlisten. Also bei einem Handelspartner eingelistet werden als Lieferant. Das ist die größte Hürde, ist nämlich für die der größte Aufwand. Die müssen die ganzen Kundenstammdaten anlegen, haben alle keine Zeit in der heutigen Zeit sowieso nicht mehr. Alles geht schon mal schnell gehen. Und wenn man diese Hürde erstmal genommen hat, dann kommt man da eigentlich in die Ausschreibung, in den Geschäftszweig rein. Aber die Hürde zu meistern, das ist eigentlich...
Gilt da das Motto, einmal drin, immer drin?
Kann man so sagen, sofern man nicht natürlich dann eben qualitativ oder liefertermintechnisch permanent daneben haut.
Also tendenziell ja. Du musst nach wie vor einen engen Kontakt halten. Aber es musste im Verkauf, im Vertrieb musste das ja sowieso. Was eine Herausforderung ist, weil ja niemand mehr Zeit hat. E-Mails nicht gelesen werden, weil viel zu viel Meetings permanent stattfinden. Entscheidungsprozesse möglichst schon mundgerecht vorbereitet werden müssen, damit gar nicht mehr großartig nachgefragt wird. Und wenn da irgendwo so kleine Hakler drin sind, dann hörst du bei dem nächsten Telefonanruf, ja, tut mir leid, ich habe es entschieden, weil bei dir hat das Muster nicht gepasst oder da fehlt eventuell da noch irgendwie irgendwas. Also das sind so Dinge, die haben sich schon massiv, wirklich massiv verändert. Zeit- und Wettbewerbsdruck ist da brutal geworden.
Hello, hello, liebe Leute. Ich habe eine geschmackvolle Werbeunterbrechung für euch. Vor kurzem haben wir im Podcast gelernt, was Paxino eigentlich bedeutet. Pax steht für Frieden und Ino ist die Verniedlichung davon. Und euren inneren Frieden bekommt ihr nur mit leckeren Speisen. Das kann Paxino bieten. Mit gleich 3 Filialen und 3 unterschiedlichen Konzepten in Hildesheim. Mein Lieblingsrestaurant ist das Paxino am Marienburger Platz. Italienische Lebensart mit Pizza, Pasta und Eis. Alles, was man für den Gaumen braucht. Ich liebe es. Nun ein besonderer Hinweis für besondere Anlässe. Paxino bietet seit einigen Jahren Catering an. Das bedeutet, Paxino ist ab sofort euer erster Ansprechpartner für italienischen Genuss. Ganz egal, ob für private Geburtstage, Hochzeiten oder betriebliche Anlässe wie Firmenfeiern und oder Events. Von Antipasti über italienische Menüs bis hin zur richtig coolen Eisbar. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für mehr Infos geht einfach auf www.paxino-hildesheim.de.
Bevor wir über die Firmenentwicklung sprechen, nochmal ganz kurze Frage zu der Zeit davor. Gab es zwischen 2007 und 2010, also in eurer Entscheidungsphase, einen Tag, einen Moment, an den ihr euch zurückerinnert, wo ihr sagt, da habt ihr euch in die Augen geschockt und sagt, wir machen das jetzt?
Es gab eine Phase, also nicht den einen Moment, würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Wir haben viel darüber sinniert damals. Und dann, es gab dann bei mir die Situation, dass ich für mich dann die Pfingstferien benutzt habe, um zu überlegen, was will ich eigentlich? Will ich da weitermachen in der Firma oder nicht?
Dann haben wir nach Pfingsten zusammen gesprochen und dann haben wir gesagt, pass auf, ich kündige, wir schreiben parallel, du bleibst, wir schreiben parallel am Geschäftsmodell, gucken, ob wir die Finanzierung auf die Beine gestellt bekommen. Und das war 2009. Und wenn das klappt, dann...
Ja, beste Voraussetzung, Finanzkrise.
Genau, das war
in 2009.
Dann zur Bank laufen und sagen, ich brauche Geld. Genau. Und das haben wir dann mit mehreren versucht. Das Konzept hat selbst die damalige Bank, die uns dann begleitet hat, bis heute nicht wirklich verstanden. Haben die sogar zugegeben, dass es bis heute nicht in Gänze verstanden worden ist, was wir machen. Aber das war dann eher so der Prozess, dass wir dann so über 2, 3, 4 Wochen dann gesagt haben, okay, jetzt machen wir's.
Braucht man denn viel Geld dafür, weil man in Vorproduktion, Vorleistung gehen muss?
Ja.
Mehrfach von 500.000, von 1 Million?
Deutlich mehr.
Echt?
Je nachdem, wie viel Umsatz man natürlich macht. Wir müssen alles vorstrecken. Die Kunden von uns bezahlen uns nach 30, 60 bis 100 Tage.
Deswegen könnt ihr auch so gut wachsen, eure Kunden übrigens. Also, weil die Debitorenfinanzierung, das heißt ja, dass die quasi eure Produkte bekommen, die schon mal verkaufen, euch erst in 100 Tagen bezahlen müssen, jetzt eine alte Filiale. Ich habe den genialsten Podcast meines Lebens gehört. Das war der Geschäftsführer von Aldi Süd, der Herrn Albrecht begleitet hat in seiner Expansion. Und er meinte, unser Wachstum war finanziert über unsere Lieferanten. Weil wir haben es verkauft, wir hatten das Cash, wir mussten die 100 Tagen bezahlen und in diesen 100 Tagen hatten wir Zeit, eine neue Filiale aufzubauen. Das haben wir dann immer wieder so gemacht.
Verfeinert während der ganzen Hochzinsphase, dass sie dann auf einmal um die Ecke kamen, Aldi vor allen Dingen da, dann auch um die Ecke kamen und gesagt haben, wir finanzieren euch Lieferanten, indem wir euch das Zahlungsziel verkürzen, dafür zahlt ihr uns einen Prozentsatz X und dafür bekommt ihr das Geld aber nicht nach 30, 60 Tagen, bei Aldi war es 30 Tage, sondern bereits nach 3 Tagen. Oder ihr könnt es auch nach 10 Tagen haben, je nachdem. Und da ist der Abschlag entsprechend größer, aber das ist heute immer noch so, immer noch deutlich unter dem aktuellen Zinsniveau, wenn man dann zur Bank geht und eine KK-Linie hat, immer noch deutlich unter dem Niveau. Damit haben die noch mal Geld verdient und tun es aktuell immer auch.
Nur bei Schlecker hat es nicht funktioniert von dem Prinzip. Der ist dann daran an der Größe selbst gescheitert. Der hatte damals 120 Tage Zahlungsziel.
Wann waren die insolvent? In welchem Jahr?
Wir haben den noch beliefert. Also 2010 haben wir uns gegründet, 2012 sind wir aktiv in die Geschäfte eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2015? Das ist ja schon ein bisschen her mittlerweile, aber wir haben sie noch beliefert. Ich war noch...
Offene Posten noch gehabt?
Ein paar Mal, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, aber ich war noch ein paar Mal damals in Ulm in der Firmenzentrale. Das ist schon beeindruckend letztendlich. Und also einmal das Geschäft von der Entwicklung gesehen zu haben und dass das von hier auf jetzt auf einmal zu Ende ging. Ich habe damals die Insolvenz von Quelle miterlebt. Da war ich gerade bei Lurch, war noch bei Quelle. Da haben die mir damals gesagt, wir können keine internen Artikelnummern mehr vergeben. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht für so ein Unternehmen. Ich bin da weggefahren, habe Gerhard angerufen, hab gesagt, das irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, ein halbes Jahr später waren die insolvent. Also das, wenn man ein Unternehmen direkt mal betreut hat, besucht hat, und die Gespräche schon im Vorfeld so geführt hatte, hat man schon diverse Probleme eben festgestellt.
Können wir mal ganz kurz zurück zum Geschäftsmodell. Das heißt, ihr seht, es gibt gerade irgendwas Hippes, zum Beispiel Ken und Barbie, und dann kauft ihr euch eine Lizenz davon und druckt dann deren Grafiken, deren Logo, deren Layouts auf die Tassen. Die Tassen werden aber produziert in Asien. Und wenn auch bedruckt, auch in Asien. Und dann steuert ihr die Logistik dahinter. Die Produktion gehört nicht euch. Dem ist fremdvergeben. Und danach steuert ihr die Logistik dahinter, dass die Tassen gar nicht in Niedersachsen ankommen müssen, sondern von dort aus direkt zu den Aldi-Filialen, Netto-Filialen, Rewe-Filialen geliefert werden.
Ganz, ganz grob ist das ja. Wobei die Suche nach den richtigen Lizenzthemen, wir machen ja Lizenzen und auch entwickelt die Designs mittlerweile. Also die Hälfte
Eigenmarke.
Des Geschäfts ist Eigenmarke, die andere Hälfte ist Lizenz. Also Lizenzthemen, Log-Themen zu finden, ist extrem schwierig, weil nicht jeder Film, also alle Rechtegeber sagen einem auf den verschiedensten Veranstaltungen immer wieder, wir haben das Beste, das Größte, die größte Reichweite, das ist gerade Marketing, wir haben in der Zielgruppe die und die, alle erzählen immer, sie haben das Größte und Beste.
Aber so. Alle überschätzen sich.
Naja, nicht alle, aber vielleicht muss das auch in der Branche so sein. Die ist schon sehr besonders. Und wir müssen ja für unsere Produktkategorie ein Gefühl entwickeln, funktioniert das? Wenn eine neue Lizenz, ein neues Thema, irgendwas Hippes, was gerade aufkommt, auf Textilien funktioniert. Textilien sind relativ einfach zu vermarkten mit Lizenzthemen. Dann heißt das noch lange nicht, dass diese Dinge auf unserer Produktkategorie funktionieren. Wenn alle bei Frozen 2 damals, als der zweite Teil kam, alle gesagt haben, super, endlich ist er da, nach Jahren wurde ein Riesenerfolg, im Merchandise, um Gottes Willen, hat überhaupt nicht funktioniert. Im Textilbereich ist das immer anders, da geht fast alles, aber wir müssen eben für uns dann so ein Gefühl entwickeln, passt das Thema, die Lizenz für unsere Kundengruppe, und für unsere Produktgruppe. Das ist super wichtig. Unsere Kundengruppe sind eben die Einkaufsabteilungen der Handelsketten.
Aber ich dachte, ihr würdet direkt an die Endkunden denken. Also dass zum Beispiel die Tasse würde jetzt nicht.
Ja, das ist nachher die Hauptzielgruppe. Hauptzielgruppe sind natürlich die Endverbraucher als solches.
Und die sind wahrscheinlich Eltern über 40.
Ja, die Hauptzielgruppe ist die Frau bei uns ab Mitte 20.
Echt schon?
Bis
ja. So 20 bis 45, so Pi mal Daumen.
Das ist so hier Hauptzielgruppe.
Und überwiegend Frau.
Ja. Also wenn wir im Insta und Facebook uns angucken und die Auswertungen anschauen, dann ist das so tatsächlich zwischen 20 und 45 und zu 80-85% weiblich. Wenn dann so ein Star Wars Thema kommt, als die dritte Trilogie damals ein Riesenhype war, der erste Teil der dritten Trilogie, konnten wir uns vor Star Wars nicht retten. Das war unfassbar, was wir da verkauft haben. Und das ist dann auch eher ein Männerthema. Tendenziell. Auch Frauen, aber eher ein Männerthema. Aber es gibt eigentlich deutlich mehr frauenaffine Themen und Designs als männeraffine. Definitiv.
Ich wollte einmal zurück zur Lizenz. Was die Schwierigkeit ist, das mussten wir schmerzvoll auch einmal feststellen, gerade in der Startphase. Als wir 2010 die Firma gegründet haben, war SpongeBob und Hello Kitty, das Maß der Dinge. Und wir haben alles dafür getan, um unseren Einstieg in den Markt so erfolgreich wie möglich zu gestalten und haben die Lizenz SpongeBob gezeichnet. Haben diverse Produkte, ganz neue Produkte.
Was kostet uns SpongeBob-Lizenz?
Weiß ich gar nicht mehr, was damals.
Im Moment werden Lizenz, also wenn du zu Disney gehst, also Warner, die ruft 50.000 Euro auf.
Mindest geraufelt.
Was heißt denn dann eine Lizenz? Das heißt dann, darf ich es dann überall benutzen? Oder ist eine Lizenz gebunden an?
An den Produkten. Wir sagen vorher ganz klar, wir wollen Tassen, Backformen, Brotdosen, Trinkflaschen machen. Und dann kriegen wir einen Lizenzvertrag nur für Backformen, Brotdosen, Tassen und Trinkflaschen zum Beispiel.
Und dann schicken die euch ein Logo zu und sagen, das darfst du benutzen.
Ganz umfangreiches Style Guide. Und dann dürfen wir aus diesem Style Guide die Produkte entwickeln. Müssen die zum Approval dann einreichen beim Rechtegeber, die sagen dann, gefällt uns oder nicht, machen wir hier und da, und dann ist das freigegeben, dann können wir produzieren.
Aber was man immer. Aber zu SpongeBob zurück, wir haben das entwickelt, komplett neue Produkte, wir waren fertig und keiner wollte SpongeBob mehr haben. Das Thema ist von hier auf jetzt komplett im Merchandise abgebrochen. Und das ist die Gefahr. Trends in der heutigen Welt, das geht immer schneller, reißen von hier auf jetzt ab. Also man hat einen Hype.
Kommt wahrscheinlich vom Fast Fashion auch, ne? Oder von TikTok und von Social Media.
Der Hype, woher auch immer. Die Kinder letztendlich, nehmen wir Kinderlizenzthemen, die im Kindergarten natürlich unter den Kindern, sobald Kinder auf Kinder treffen, dann tauschen die sich ja aus. Was guckst du denn? Was haben die für T-Shirts an? Da wird schon der erste Trend gebildet letztendlich, was die Gruppe macht. Und SpongeBob lief zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, schon 5-6 Jahre. Super mega erfolgreich. Und das ist dann, als wir mit unseren Produkten fertig waren, komplett eingebrochen.
In welchem Jahr?
2011 dann. 2010.
Frisch angefangen, Geld aufgenommen, Lizenz gekauft, Produkte produzieren lassen.
Vor allem die neue, richtig bei der Lizenz. Richtig neu entwickelte Produkte, die gab es im Markt noch nicht.
Und keiner wollte es haben.
Genau.
Und dann standen wir da.
Also, ja, gab es Schwierigkeiten.
Da sieht man eben, wie schwierig das ist. Also man kann eben ein Thema haben. Aber wenn man den Zeitpunkt zu früh, es gibt zu früh, wo es auch noch keiner haben will. Es gibt seit Jahren, Peppa Pig ist ein Thema, was seit Jahren eigentlich in Deutschland immer wieder mal versucht wurde zu hypen. Es lief aber immer nur in Frankreich. Mittlerweile läuft Peppa Pig seit
drei Jahren.
Und auch hier sehr erfolgreich.
Und das hat aber fast 15 Jahre gedauert, dass es hier in Deutschland angekommen ist. Deutschland ist, was den Lizenzmarkt betrifft, weit hinten dran im Verhältnis zu Europa. Da geht Großbritannien vorweg, Frankreich, Spanien, die sind deutlich.
Benelux ist auch relativ weit.
Deutlich offener und weiter und toleranter, was für neue Lizenzthemen.
Womit schult ihr eure Nase, dass ihr immer noch den richtigen Riecher habt und versucht, getrennt zu erahnen und zu sagen, okay, das wird klappen. Dass es nicht wieder wie SpongeBob wird.
Das ist die Nähe zum Kunden, dass wir natürlich schauen, dass wir Lizenzthemen im optimalsten Fall vorverkauft haben. Die letzten Jahre waren es meine Kinder ein Stück weit. Die sind mittlerweile 11 und 13, sodass sie nun für mich eigentlich raus sind, was Marktanalysen betrifft. Aber gerade die Kindergarten- und Grundschulzeit, das war noch sehr interessant, das zu beobachten. Jetzt sind Lizenzen eben untergeordnet, weil sie das nach außen gar nicht mehr transportieren.
Das heißt, Orange-Veranstaltungen, es gibt ja einen weltweiten Verband, Lizenzverband, der in New York sitzt, runtergebrochen dann auf, gibt in Dubai eine Niederlassung, es gibt in Tokio eine, es gibt in Hongkong eine und es gibt Deutschland eben auch, in München sitzen die und über die ganze Veranstaltung und die ganzen Informationen, die man da kriegt, was ich sagte, da kriegst du natürlich dann von allen das Größte, das Beste, das Tollste, musst du machen und man muss ein Gefühl entwickeln für diesen Lizenzmarkt und dann für die Produkte, die man machen möchte. Weil nur dann geht das zusammen.
Habt ihr Analysten bei euch, die irgendwie sagen, hey, irgendwie 80% aller Kinoseele weltweit wird mit dem Film irgendwie zugeschüttet, der Film läuft gerade in den Kinos gerade richtig gut oder irgendwie, es gibt gerade Marktbewegungen irgendwo.
Die Daten bekommen wir von den Lizenzgebern oder von den Stellen, die Gerald gerade benannt hat. Die kriegt man grundsätzlich, aber wie das eben so ist, traue keiner Statistik, die du nicht selber erstellt hast, ist das eben wirklich schwierig, weil jeder sagt, er hat die beste Lizenz. Und Kinofilme, Ice Age, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile gibt, 5, 6. Aber das Merchandise hat nie so richtig in den ganzen Jahren funktioniert zu dem Thema. Harry Potter ist eine Wahnsinnslizenz, haben wir auch, vermarkten wir sehr erfolgreich. Aber die Fokussierung funktioniert im Merchandise vor allen Dingen nur auf Harry Potter. Jetzt haben wir so ein bisschen mit Hedwig quasi experimentieren können. Mhm. Aber es gab damals auch einen Lizenznehmer, der diese ganzen Figuren der Harry Potter Charaktere erstellt hat und ist daran kaputt gegangen, weil nur Harry Potter funktionierte und seine ganzen anderen Figuren nicht verkauft worden sind. Also das ist schon sehr...
Gerald, du hast eben gesagt, weil wir bessere und innovativere Produkte haben. Wie kann denn so ein Produkt wie eine Tasse innovativer sein? Also, warum machst du das fest?
Wenn man an, das war damals der Einstieg in die Diskussion, die wir mit dem Handel und mit den Rechtegebern geführt haben, als wir noch beschäftigt waren in Münsterer der Firma. Wenn du überlegst, du bekommst eine Werbetasse von Unternehmer Hildesheim, von Sparkasse Hildesheim, immer, dann hat die eine bestimmte Form. Die ist gerade, es ist dieser klassische Bottich, den man kennt, den man seit Jahren überall sieht und bekommt. Ja. Und der ist auch in der Lizenzbranche immer noch sehr, sehr weit verbreitet, wenn man über Porzellan-Tassen nachdenkt. Ja. Nur als ein Beispiel jetzt, was das Produkt angeht. Und wir haben dann gesagt, wir machen uns mal mehr Gedanken. Wir überlegen im Vorfeld, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen mit dem Produkt? Sind das die kleinen Kinder? Die können keine 400-ml-Tasse. Also keine großen Bottich verarbeiten, die brauchen ein kleines Volumen. Es gibt bei den Tassen Formen, verschiedenste Formen, die man nutzen kann. Je nachdem, was für eine Lizenz man hat, was für ein Thema, welche Designs kann man unterscheiden in den Tassenformen als solches. Ohne dass irgendwas draufgedruckt wird, schon in der Tassenform, in der Rohform. Und so sind wir dran gegangen und haben dann versucht, daraus Dinge zu entwickeln. Und wir haben jetzt vor drei, vier Jahren, haben wir dann einen Trend aufgegriffen. Emaille-Trend aufgegriffen. Da kamen wieder Emaille-Tassen, das Material Emaille auf. Emaille-Geschirr war wieder da auf einmal. Kennt jeder von seiner Oma anzeigen noch. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ganz cool. Wir entwickeln da mal eine eigene Form. Wir haben eine Tassenform entwickelt, die der Emaille, dem Material, der Form nachempfunden worden ist. Und haben das aber aus Keramik gemacht. Und das Gleiche haben wir mit einer Schale gemacht. Wir haben dann diese Form mit unserem Fabrik
in Asien nachgebaut, aber mit dem Material Stoneware, Keramik. Und so gucken wir dann eben, welche Themen, welche Lizenz, welche Produkte, was passt genau für die Zielgruppe.
Also du sagst, den Nerv der Zeit zu treffen, das ist so eigentlich die Innovation dahinter, dass man früh genug da am Thema dran ist.
Ja, einfach die Dinge anders zu machen. Wenn wir, als wir gestartet sind, gab es natürlich Anbieter von Brotdosen, Frühstücksbrotdosen, Trinkflaschen.
Aber auch von Tassen.
Auch von Tassen. Aber, und das ist dann die Innovation dahinter, also nicht die Innovation, das neue Produkt, was es noch nicht gab, sondern einfach die Innovation dahinter, dass in dem Bereich, in dem wir uns tummeln, eben jetzt, und das haben wir, so einen Trend haben wir tatsächlich dann mit befeuert, Brotdosen gibt, die eben nicht nur aus Kunststoff sind. Wir haben dann irgendwann angefangen und haben gesagt, wir machen zum Thema Nachhaltigkeit Brotdosen aus Edelstahl, wo der Deckel dann zwar noch aus Kunststoff ist, aber zumindest, dass wir tendenziell dahin gehen, etwas höherwertiger zu machen, aus dem Plastik komplett rauszugehen und eine Brotdose anzubieten, die eben einen Edelstahlkörper hat, wo der Deckel dann eben aus Kunststoff ist, mit vierseitigem Clipverschluss, mit einem Silikonring, also luftdicht verschließbar, auslaufsicher verschließbar, alles Sachen, die man aus dem Haushaltsbereich, da gab es und gibt es immer noch von Emsal, Lock and Lock, dieses Prinzip, oder Clip and Close, das ist ein anderes Prinzip, was vor Jahren mal aufkam. Und das haben wir uns so eingemacht, von der Technik her, und haben das runtergebrochen auf Lizenzprodukte und versucht, das noch besser zu machen. In dem Sektor gab es bis dato nicht. Mittlerweile machen das andere auch, ja, aber gab es halt nicht. Und so versuchen wir immer, das Besondere, das andere zu machen, was es eben noch nicht gibt. Das ist, wie gesagt, nicht die Mörderinnovation, aber in dem Sektor, in dem wir uns tummeln, ist es was Neues. Und so versuchen wir uns dann immer so ein bisschen zu differenzieren.
Macht ihr mittlerweile die Grafiken selber?
Machen wir die ganze Zeit schon selbst.
Okay.
Wir haben sie extern gemacht, als wir noch alleine waren, Daniel und ich. Wir haben ein Inhouse-Team von 4 Designerinnen und entwickeln alles komplett selber. Also Lizenzen, wie auch eigene Designs.
Wie viel seid ihr insgesamt jetzt, wie viele Mitarbeiter?
12 Mitarbeiter haben wir.
Okay.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Okay, also aber mit euch inklusive.
Genau.
Okay. Ihr führt ja ganz viele Verhandlungen. Ihr führt Verhandlungen mit Lieferanten, ihr führt auch Verhandlungen auch mit den Vertreibern, mit den Distributionskanälen, mit den Märkten, mit Aldi und so weiter. Und da kennt man ja so ein bisschen, dass die halt so die Lieferanten auf jeden Cent nochmal runterdrücken, handeln oder unterhandeln wollen. Wobei ich aber jetzt gelernt habe, in dem einen Aldi-Podcast, was ich erzählt habe, dass Aldis größte Stärke es war, die Lieferanten auf Augenhöhe zu sehen und die Partner zu sehen. Daniel muss schon schmunzeln. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wer ist da eigentlich am längeren Hebel? Also auf der einen Seite braucht Aldi Lieferanten und Partner wie euch, dass sie Produkte in den Filialen haben zu verkaufen. Auf der anderen Seite braucht ihr wahrscheinlich Aldi, Real, Rewe und Co., weil das irgendwie wahrscheinlich, vermute ich mal, 50-70% eures Umsatzes ausmacht. Wer ist da am längeren Hebel?
Ja, aber es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Aber man muss auch fairerweise sagen, oder ehrlicherweise sagen, dass wir noch keine kritische Größe haben, dass eigentlich nicht in der Lage wäre, oder auch einen Edeka oder Netto, egal, zu sagen, ach, ist da was, wir haben keinen Bock mehr auf euch, wir machen das selber oder wir suchen uns einen anderen Lieferanten. Die Größe haben wir noch nicht. Da arbeiten wir aber dran. Das, was uns ausmacht, ist, und das ist das, was honoriert wird. Wir können sehr gute Designs, wir haben tolle Ideen. Wir sind flexibel, wir sind schnell. Wir haben mal, als vor Jahren der Einhorn-Trend aufkam. Da gab's von Ritter Sport diese Einhorn-Schokolade, diese rosafarbene. Und auf einmal ging das von jetzt auf gleich los. Ich erinnere mich, dass wir im Oktober, glaube ich, September, Oktober darüber gesprochen haben, Kunden wollten Einhorn-Designs haben. Wir haben da ruckzuck was entwickelt und konnten bereits im Januar des darauffolgenden Jahres die ersten Produkte liefern. Also wir können Geschwindigkeit, das können andere eben nicht. Also wir haben bestimmte Sachen, die wir sehr gut können, und das honorieren die Kunden auch. Und die kommen auch zu uns. Also bei Aldi ist es mittlerweile so, dass die mit ihren Produktideen, die haben sich gewandelt von, wir machen Dinge, die schon bekannt sind, einfach nur billiger, und dann kommen die Leute zu uns, hin zu, wir wollen auch gern bei bestimmten Sachen vorweg sein. Wir möchten neue Produkte auch entwickeln mit euch zusammen. Also sie kommen zu uns und fragen uns, wir haben eine Idee, könnt ihr das für uns machen, bietet das mal an, und dann geht das in die große Ausschreibungsrunde bei denen. Aber das hat sich schon, also wir haben so Standing, und das hat sich gewandelt, dass wir so wie wir arbeiten, akzeptiert werden und respektiert werden und die Kunden zu uns kommen und sagen, mach mal.
Aber ist dann trotzdem noch so, dass man irgendwie dann im Edeka sagt, hey, pass auf, du brauchst nochmal 5 Cent günstiger pro Stück?
Das kommt täglich vor. Das ist definitiv so. Preisdruck, die wollen alle, die Handelsketten haben Preisdruck durch Action, durch andere Marktteilnehmer, die da immer wieder neue Preise setzen. Und der landet am Ende bei uns. Wir sind eben gezwungen, den sicherlich auch an die Asiaten oder an unsere Vorproduktionsstellen, ob nun in der Türkei oder in Asien, eben weiterzugeben und zu gucken, wo kriegen wir es dann hin. Aber das ist definitiv so, dass wir als Kleinere dann sicherlich eher den Druck verspüren und gucken müssen, ob wir es hinbekommen oder eben nicht.
Gutes Stichwort mit Action. Müsste ja für euch, hätte ich das gesagt, super relevant sein, weil ich dachte, gut, Action expandiert so wie lange Zeit kein Geschäft mehr in Europa. Hatte auch jetzt vor kurzem hier den Holger Höfner im Podcast zu Gast, letztes Jahr im Dezember. Da haben wir über den Action-Start in Hildesheim gesprochen, wie verrückt das ist, wie viele Menschen da reinlaufen, wie viel sie da kaufen. Auf der einen Seite hätte ich mir jetzt gedacht, wäre ja ein neuer Partner für euch. Auf der anderen Seite ist Action so billig, dass ihr wahrscheinlich, dass man da gar kein Budget für Lizenzen hat. Wie ist das bei euch?
Action spielt ja auch Lizenzen, aber es ist eben so, dass wir qualitativ von unserem Qualitätsanspruch an unsere Produkte und den dazugehörigen Preisen aktuell keine Chance haben, bei Action reinzukommen. Das muss man aktuell erstmal so ganz klar sagen. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich tausende Verkaufsstellen dabei sind, wo eben Millionen Kunden einkaufen gehen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, unsere Produkte dort zu verkaufen, wo die Kunden hingehen. Und das wäre eben sicherlich auch Action. Dazu gehören aber auch Märkte wie Kick, Teddy, Woolworths mittlerweile wieder expandiert. Das sind aber alles Kunden, die wir aktuell nicht bedienen. Tatsächlich, weil wir von der Qualität her oder dem Preis-Leistungs-Verhältnis mit unseren Preisen aktuell dort nicht reinkommen. Was eigentlich absurd ist, weil wir Geschäfte seit Jahren machen mit Aldi. Weil wir machen mit großen Handelsketten ja Geschäfte und die geben uns ja keinen Preisbonus. Also die verhandeln natürlich auf Mengen Preise, die locker auch bei Teddy, Kick und Action ausreichen würden. Aber da ist es so, dass tatsächlich der Qualitätsanspruch dort noch ein anderer ist an die Produkte, als das bei Action, Teddy und Kick der Fall ist. Wir haben immer wieder versucht gestartet, jetzt zuletzt wieder bei Kick. Wir scheitern daran, dass unsere Standardprodukte, die wir machen, dann noch zu teuer sind auf dem Preisniveau, sodass sie bei Kick und Teddy Action sowieso nicht einfach nicht passen. Die wollen dann, es gibt ja immer noch günstiger. Und das machen wir aktuell nicht. Aber wir können es eben nicht komplett davor verwehren.
Genau.
Spielen mit den Gedanken natürlich.
Ja.
Man darf nicht vergessen, die importieren ja auch alle selbst. Also ja. Sowohl Aldi, Lidl, ja. Action, Kick und so weiter, die haben alle ihre Einkaufsbüros in Asien,
ja.
Sind dort direkt vor Ort und kaufen natürlich auch direkt möglicherweise in Fabriken ein. Und damit kann ich natürlich wettbewerbstechnisch überhaupt nicht konkurrieren.
Aber kommen wir auch schon jetzt zur nächsten Frage, und zwar, jetzt haben wir ja eben euer Geschäftsmodell beschrieben. Was glaubt ihr eigentlich, wo ist der größte Hebel eurer Wertschöpfung?
In der Kreativität und dem Design und den neuen Konzeptideen eigentlich immer für uns. Das macht uns aus und das ist unser größter Faktor eigentlich.
Also könnte ich euch auch nicht reduzieren, aber beschreiben auf ein Grafikdesign. Unternehmen, weil da die
größte das wäre tatsächlich zu kurz gesprochen.
Aber es wäre aber der größte Hebel der Wertschöpfung.
Naja, das Konzept, die Idee komplett dahinter. Wir können natürlich für jeden hier in Hildesheim oder irgendwo auf der Welt Grafikdesigns umsetzen. Das wäre nicht das Problem. Haben wir auch schon mit unserem Personal aus dem Design gemacht. Das wäre denkbar. Aber die Konzeptentwicklung für den Handel, das so maßgeschneidert umzusetzen,
wie der Handel, wie der Kunde, der jeweilige Kunde, weil jeder Kunde anders auch tickt, das genau so auf den Punkt zu bringen. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht, was wir in dem Moment sehr stark und sehr gut realisieren können.
Also Beispiel ganz, ganz top aktuell jetzt. Ich habe gestern, wir haben zwei neue Lizenzen angeboten bekommen im Kinderbereich, Jugend ist nicht größere Kinderbereich, sage ich mal. Da ist Dicker, dieses Nashorn ist da ganz groß mit Musikpodcasts, mit 75.000 verkauften Tonys und also ein Riesending. Und noch eine andere Lizenz, Mädchen, Sammelfiguren. Ich habe gestern da zwei Kunden angeschrieben und der eine Kunde hat sich gestern Abend sofort zurückgemeldet und gesagt, kannst du mir daraus ein gemischtes Display anbieten, bundesweit für alle meine Märkte und das ganze EQ1 nächstes Jahr. Das ist schon von der Planung her, wir sind noch ganz am Anfang, wir haben noch gar keinen Lizenzvertrag unterschrieben, ist das ein Weg, ein Prozess, der schon relativ knapp ist. Und das ist das, was ich vorhin sagte, und das ist unsere Wertschöpfung. Das können wir den Kunden anbieten. Die kommen dann zu uns mit der Idee, ich habe zwei Lizenzen angeboten, ich will nicht eine von beiden machen, kannst du mir beide in einem Display, mach mal ein Konzept, ich muss mit den Rechtegebern sprechen, wir müssen jetzt schnellstmöglich gucken, dass wir das so eingetütet bekommen, dass wir neue Lizenzen erwerben, das Recht bekommen, das zu entwickeln und dem Kunden so schnell wie möglich anbieten, damit wir einen Deckel drauf haben und kein anderer mit irgendeinem anderen Thema kommt. Also diese Geschwindigkeit, die Designs zu entwickeln und dann in der Geschwindigkeit das logistisch umzusetzen,
marktreif zu machen,
produzieren, ne? Genau, und dann hier zum Termin herzuholen, das ist das, was wir extrem gut können.
Ich will Produkte verkaufen der Endkunde.
Im Jahr über 2 Millionen.
Über 2 Millionen?
Über 3. Ich habe die 2 Millionen Zahlen noch im Kopf. Also
über 3 Millionen
Produkte
laufen bei eurer Buchhaltung jedes Jahr.
Ja.
Da sind dabei eben die besprochenen Tassen, aber auch generell alle so Haushaltsgeschenke und sowas.
Genau. Tassen, also wir machen digitalen Tisch. Und für die Kinder dann halt die Kohlenbackform machen wir zum Beispiel auch. Wir machen den Stanley Cup jetzt das erste Mal in einem Stitch-Design und in einem Sonic-Design bei der Rewe. Kann ich wohl sagen. Also das geht im April, kurz vor Ostern, geht das in bundesweite.
Aber nicht den originalen Stanley Cup. Sondern, also quasi.
Der heißt nicht Stanley Cup, da heißt genau. Auch Giant Cup. Ist Giant aber Cup. Genau okay. Das Produkt am Ende des Tages. Da gibt es ja kein Patent drauf.
Auch von der Isolierstärke und sowas?
1:1.
Echt?
1:1.
Was kostet dann im Rewe, wenn man euer Produkt kauft?
Ich bin nicht 100% sicher, ich glaube 16,99.
Das ist ein krasser Preisunterschied, ne?
Ja.
Das Produkt ist gleich. Also zum Vergleich, Stanley Cup kostet 49 Euro. Und für alle meine Podcast-Zuhörer gerade, Stanley Cup 2019 70 Millionen Umsatz, 2024 800 Millionen Umsatz. Und wir haben hier im Vorgespräch darüber gesprochen, wie was für ein Hebel TikTok sein kann für Produkte, wenn sie einmal kurz, nicht kurz, aber so schnell berühmt werden und wie daraus so eine Hype-Ikone-Produkt entstehen kann. Das ist total verrückt.
Absolut, absolut. Das von TikTok getriebene wandert dann irgendwann, wenn es sich denn verstetigt, dann irgendwann auch in so ein Lizenzthema rein. Ne, weil dann die Kunden um die Ecke kommen und sagen, hast du den nicht auch? Und ich erinnere mich, ich habe mit einem Kunden gesprochen, der sagte dann, ja übrigens, hast du auch einen Stanley Cup? Stanley Cup? Was meinst du denn jetzt? Football oder keine Ahnung, was genau ist denn das? Und dann habe ich erst festgestellt, was für ein Hype darum mittlerweile ist. Und dann haben wir den mit aufgenommen in unsere Produktrange, machen das ein bisschen anders wieder. Weil Stanley mittlerweile sind die, glaube ich, auch da anders unterwegs, aber zu Beginn gab es den eben nicht auslaufsicher. Es gibt ja diesen Deckel, den man
schraubt, genau,
mit dem Strohhalm. Ja, den machen wir nicht, sondern wir haben einen auslaufsicheren Deckel, wo du den Cup schütteln kannst. Und das machen wir dann halt. Das ist unsere Verbesserung dann an dem Produkt.
Aber das Produkt, bei dem Produkt ist es eigentlich ganz praktisch und mal sehr, wird sehr deutlich, wie sich so ein Markt eben rasant entwickelt. Am Ende ist es eben so, dass gerade in Deutschland dieser Preisdruck, dieser Preiskampf, die aktuelle Situation mit der Inflation und alle Haushalte sparen, alle auf günstig sind. Das heißt, am Ende wollen die einen Stanley Cup, aber der muss nicht auslaufsicher sein, der muss kein Stroh haben, der muss einfach nur günstig sein. Und wenn man sich aktuelle Werbeflyer anguckt, dann ist der Stanley Cup als solches, also jetzt nicht direkt das Markenprodukt, aber dieser Becher, der ist mittlerweile für 6,99 im Postenhandel zu bekommen.
Und da sieht man eben, wie schnelllebig so ein Markt ist und wie schnelllebig ein Produkt relativ schnell zum Ende getrieben wird. Und das ist mit diesem Becher jetzt schon innerhalb kürzester Zeit passiert.
Was war so das Produkt von euch mit der Lizenz, wo ihr sagt, da haben wir einen richtig guten Job gemacht, darauf sind wir wirklich stolz?
Nachhaltig muss ich immer wieder die Geschichte erzählen, die Raupe Nimmersatt im Lizenzsegment, die
als Thema, nicht als Einzelprodukt, als Thema.
Als Thema. Wir haben logischerweise damals in der Gründungsphase SpongeBob Hello Kitty als Mainstream-Top-Thema unbedingt haben wollen. Und damals kam eine Agentur und fragte, ob wir nicht die Raupe Nimmersatt machen wollen. Und da haben wir gesagt, nee, wir haben jetzt hier SpongeBob und Hello Kitty. Es fragt ja gar keiner nach der Raupe Nimmersatt. Und die Agentur hat uns einen Kunden geliefert damals, der das unbedingt machen wollte, das Thema. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn es einen Kunden gibt, dann machen wir das. Haben dafür produziert und die Ware ist damals komplett abverkauft worden. Und ich habe 2014...
Wie viel waren das? 50.000 Stück? 100.000 Stück?
Ja, es war eher ein kleinerer Discounter im Norden. Wahrscheinlich 30.000, 40.000 Teile irgendwie. Aber wir haben dann 2015, habe ich 10 Werbungen bei der Real mit der Raupe Nimmersatt gemacht, weil die permanent ausverkauft waren. Immer wieder super nachgefragt. Und das war so sicherlich ein Erlebnis und auch so eine Bestätigung, dass nicht immer nur diese Mainstream-Themen einen enormen Bedarf haben und einen Kaufanreiz darstellen, sondern gelebte Themen wie Raupe Nimmersatt, die mittlerweile
über 50 Jahre
alt ist, taucht nicht im Fernsehen auf. Es gibt ja nur das Buch, was letztendlich in jedem Kindergarten liegt und vorgelesen wird. Und damit, die Lizenz haben wir heute noch. Das heißt also,
echt?
Das ist mittlerweile 12, 13 Jahre in unserem Portfolio. Wir haben nach wie vor das Problem, diese Lizenz in den Handel reinzuverkaufen, weil die nur nach Mainstream-Themen fragen. Aktuell Paw Patrol, Peppa Pig. Keiner fragt nach Raupe Nimmersatt. Aber wenn wir die Raupe Nimmersatt dann platziert bekommen, ist es ein absoluter Top-Abverkauf. Und
das ist ein Generationslizenz.
Ja, das sind da bei der Befragungsgruppe nach der Suche, wie findet man die richtige Lizenz, dass man auch Sicherheit hat, wenn man investiert, dass es funktioniert.
Und die Raupe ist so ein schönes Beispiel. Da gibt es eine Historie, über 50 Jahre alt. Da hat man eine Grundlage. Das wird über Generationen, wird das diese Raupe Nimmersatt vorgelesen im Kinderzimmer. Und das funktioniert da. Janosch haben wir mittlerweile auch im Portfolio, ist auch so ein schönes Thema. Das ist nichts, wo der Einkäufer sagt, hast du Janosch? Sondern wir müssen sagen, wir haben Janosch. Und dann kommt man da ins Gespräch. Und wenn man dann die Geschichte erzählt, dann merkt man erst, wie viel Potenzial in solchen Themen halt auch dann ist. Wo einfach im Buchhandel über Jahrzehnte etwas aufgebaut worden ist. Und so ähnlich ist es ja durchaus mit den Spielekonsolen. Ne, Mario Kart oder Sonic, Minecraft, das sind ja Dinge, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber gerade jetzt erleben die wieder so einen Boom. In der Lizenzwelt vor allen Dingen auch so einen Boom, weil offensichtlich immer mehr gespielt wird. Rubik, der Zauberwürfel, ist Mörderding, was im Moment kommt. Habe ich schon selber gespielt mit diesen Zauberwürfeln. Also Dinge, die bekannt sind, die eine Geschichte haben, die sind... Da kann man sehr gut drauf gucken und muss überlegen, kann das was sein? Sind erfolgversprechender als irgendein Mörder-Blockbuster im Kino, wo zig Milliarden Umsatz eingefahren wird. Und das ist so unsere Aufgabe, das herauszufinden und die Schwierigkeit auch.
Was ist gerade jetzt ein Megatrend?
Als Lizenzthema.
Ja.
Stitch ist aktuell sehr gefragt, definitiv. Da haben wir sehr viele Anfragen. Aber auch, hey, wir haben es eben einmal schon erwähnt, Harry Potter. Ist definitiv mega stark und zu Weihnachten der Grinch.
Der Grinch aktuell sehr, ja.
Und für uns auch relativ neu Volkswagen Bulli. Damit sind wir sehr erfolgreich.
Und das habe ich gesehen, als ich euren Namen gegoogelt habe, kam zuerst eure Webseite und dann kam auch irgendwie Otto Versandhandel. Da habe ich die Frage gestellt, wie relevant ist für euch Otto? Gibt es eigentlich irgendeinen Player, wo ihr sagt, der ist für uns wirklich sehr wichtig? Ist es Edeka oder ist es Aldi? Oder ist es Otto? Oder ist das wirklich so divers, dass ihr sagt, alle
divers
unter 10%?
Wir versuchen schon, das Risiko in allen Bereichen zu streuen. Also Abhängigkeit hatten wir mal ganz zu Beginn.
als wir sehr jung waren, noch mit Real, von Real, dann mit Real sehr viel Umsätze gemacht haben. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen da schnell weg und versuchen das in allen Belangen, ob das Lizenzen sind, nicht abhängig sein von einem Thema, immer schön diversifizieren. Das geht, ja, Lizenzen, Geldgeber, die Finanzierungsquellen, also nicht versuchen, sich in irgendeiner Art und Weise von einem abhängig zu machen.
Wenn man auf dem Magazin von Real oder jetzt von Kaufland irgendwie sich platzieren will, zahlt dafür Geld oder sagt Kaufland, wir platzieren das jetzt als Werbung in diesen Werbezeitschriften?
Früher haben sie noch sogenannte WKZ, Werbekostenzuschüsse, eingefordert. Das ist mittlerweile nicht mehr so konkret der Fall. Das wird über Konditionen im Zweifel geregelt.
Okay.
Aber über den besten Preis, den sie immer erwarten. Ganz genau.
Ja. Und wenn man so 3 Millionen Produkte über die Buchhaltung laufen lässt, dann macht man schon einen Umsatz von 6 bis 10 Millionen Euro bei euch?
Genau. Wir sind im Niedrigpreissegment. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Unsere Produkte, das teuerste Produkt kostet vielleicht 10 Euro. Beziehungsweise bei uns im Online-Geschäft ist das teuerste Produkt, glaube ich, 25 Euro gerade mal. Und das günstigste Produkt, wenn wir jetzt aktuell die Aldi-Tasse nehmen, kostet 2,69. Das ist eine Spanne, wo wir halt eher im Niedrigpreissegment unterwegs sind.
Aber also 6 bis 10 Millionen Euro würde schon ungefähr.
Ja, es passt.
Und bei den Margen sind wir aber wahrscheinlich eher so bei 2-3% oder so.
Gott sei Dank nicht.
Nicht?
Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, da machen wir deutlich mehr. Wenn wir das Geschäft ausbauen wollen würden, wobei, das ist die Frage, dann sind mit einem Discount-Time mit, dann kannst du eben nicht mit einer hohen zweistelligen Marge kalkulieren. Das geht nicht. Gerade in den letzten Jahren ist da auch der Wettbewerbsdruck enorm geworden. Also es tummeln sich immer mehr Lieferanten auf immer weniger Ausschreibungen. Ausschreibungen werden komplett eingestampft, Mengen werden zurückgefahren. Das haben wir schon die letzten Jahre deutlich gespürt. Und dann kommt eben dazu, dass bei dem, was noch übrig bleibt, auf einmal Anbieter, Wettbewerber auftauchen, die eigentlich was ganz anderes machen, aber dann entschieden das haben, wir müssen Umsätze einfahren, egal wie, wir bieten damit an, weil sie vielleicht in einer anderen Kategorie bei dem Kunden liefern, aber einen guten Kontakt über Jahrzehnte haben. Es gibt ja so viele große Firmen, und das ist ja immer eine europaweite Ausschreibung. Da sind wir ja eine kleine Klitsche geben und der Druck ist enorm geworden.
Welchen Anteil macht es bei euch mit den Lizenzprodukten und eigenen Produkten, gemessen am Umsatz?
Hello, hello, liebe Leute. Ich habe eine geschmackvolle Werbeunterbrechung für euch. Vor kurzem haben wir im Podcast gelernt, was Pax Sino eigentlich bedeutet. Pax steht für Frieden und Ino ist die Verniedlichung davon. Und euren inneren Frieden bekommt ihr nur mit leckeren Speisen. Das kann Pax Sino bieten. Mit gleich 3 Filialen und 3 unterschiedlichen Konzepten in Hildesheim. Mein Lieblingsrestaurant ist das Pax Sino am Marienburger Platz. Italienische Lebensart mit Pizza, Pasta und Eis. Alles, was man für den Gaumen braucht. Ich liebe es. Nun ein besonderer Hinweis für besondere Anlässe. Pax Sino bietet seit einigen Jahren Catering an. Das bedeutet, Pax Sino ist ab sofort euer erster Ansprechpartner für italienischen Genuss. Ganz egal, ob für private Geburtstage, Hochzeiten oder betriebliche Anlässe wie Firmenfeiern und oder Events. Von Antipasti über italienische Menüs bis hin zur richtig coolen Eisbar. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für mehr Infos geht einfach auf www.paxino-hildesheim.de.
Hälfte, Hälfte.
Echt?
Hälfte, Hälfte. Wir also machen mittlerweile sehr viel eigene Themen super stark bei uns. Vater-Mutter-Tag, wo wir eigene Tassendekore entwickelt haben.
Krass, das ist
ganz gut. Die laufen sehr stark. Wir haben ein Football-Thema aufgesetzt. Wir haben ein Fußball-Thema sowieso aufgesetzt, anstatt auf die Lizenz zu setzen.
Aber ich höre raus, ihr baut jetzt keine eigene Marke auf, wo überall in der Produkte jetzt Mangela dran steht.
Das so steht auf jeder Verpackung letztendlich drauf.
Heißt, es ist irgendwie so ein Motto, so ein Themenprodukt.
Genau, wir sagen nicht Geda Gold und genau. Überall ist dann Geda Gold, sondern wir schauen in Themen.
Okay.
Und das ist dann das Wichtige. Dann hat so ein Vater-Mutter-Thema eben ein bestimmtes Produktdesign, ein bestimmtes Verpackungsdesign und ein Halloween-Thema hat dann wieder was ganz anderes.
Wobei wir schon in die Richtung gehen wollen, das als Marke stärker zu etablieren im Handel. Weil wir sprachen eben über Abhängigkeiten gegeneinander. Und wenn man es natürlich schafft, wenn wir es natürlich schaffen, Geda als Marke bei dem Endverbraucher zu verankern, dann sucht er ja auch nach Produkten und
Wir erhöhen den Druck ein Stück weit auf den Handel. Natürlich jeder als Marke für aber bestimmte
wollt
Themen.
Wollt ihr das wirklich? Weil, also ich meine, es ist ja extrem viel Marketingaufwand, den
Konsumenten auf
dahin zu bringen, dass die unbedingt jeder wollen.
Auf eine andere Art und Weise. Das geht dann in die Richtung, die Gerald schon einmal beschrieben hatte. Sinnvolle Produkte, eine gute Qualität. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema bei diesem Punkt genauso für uns. Und Innovation passend zu der Zielgruppe. Und darüber soll eine Marke aufgebaut werden, dass man uns zumindest wiedererkennt im Handel. Und Sie wissen, wenn Sie das Produkt kaufen, dann kaufe ich eben auch eine vernünftige Qualität zu einem, das muss man schon sagen, sehr guten Preis.
Hm. Habt ihr auch so, ihr habt ja jetzt ein paar Grafikdesigner zum Beispiel, habt ihr auch so einen Produktentwickler, der sich die Funktionalität Ihres Produkts sich anschaut und sagt, hey, wenn wir jetzt die Taste nochmal leicht anders verformen würden, dann kann man noch einfacher, noch besser schlucken oder so, wie auch immer. Also gibt's da so irgendwie da oder macht's eure Lieferanten dann eher oder eure Produzenten?
Das machen wir als Team
tatsächlich.
Okay, das kommt aus dem Design, aus dem Einkauf von uns. Da sitzen wir dann in der Gruppe.
Wir sind ja alle Konsumenten. Wir probieren es aus und jeder Konsument hat ja auch eine eigene Meinung und dann gibt's eben unterschiedliche Meinungen im schlimmsten Fall. Nicht jeder Artikel ist sinnvoll. Es gibt 3D-Keramiktassen. Nehmen wir als Beispiel Stitch, der hat so spitze Ohren. Da kann man eigentlich gar nicht raus trinken, aber die stehen auf jeder Messe und werden im Laden super verkauft. Aber wenn man sich die Tasse anguckt, würde man sich quasi, wenn man raus trinkt, mit den Ohren ins Auge stechen.
Okay.
So darauf den Produzenten angesprochen, der sagte, ja, ist vielleicht eher so eine Deko-Tasse, wo man vielleicht auch eine Blume reinpflanzt. Also am Ende liegt es auch immer daran, was der Endverbraucher ein Stück weit in dem Produkt sieht und wofür er sich das Produkt kauft.
Wir haben über Trends gesprochen. Habt ihr bei TikTok?
Ich hab's nicht.
Ich hab's, aber ich bin nicht so unterwegs. Aber wir haben die Aufgabe im Design gestellt, dass wir, nachdem das mit dem Stanley Cup, da waren noch, glaube ich, ein, zwei andere Sachen, passierte, in dieser Geschwindigkeit, dass wir bitte bei Innovationen auch diese Social-Media-Kanäle, speziell TikTok, mehr in Fokus nehmen und dabei mit Insta und Facebook relativ viel machen.
TikTok, aber meinst du jetzt für den Vertrieb oder für die Recherche?
Meine für die Recherche.
Okay.
Nicht für den Vertrieb, die Recherche tatsächlich. Weil da Trends ja relativ schnell hochpoppen, haben wir gerade schon gesagt. Und das ein Recherchemedium ist, um zu gucken, was ist denn draußen gerade aktuell. Das auf jeden Fall. Und wir suchen gerade wieder den Kontakt zu HAWK hier, weil wir mit denen schon unter dem Wortsprung gebracht, eigene Lizenzen entwickeln. Wir hatten mit denen schon mal Kontakt mit dem Bereich Produktdesign, hatten auch schon mal ein, zwei Artikel, die uns von Studierenden vorgestellt worden sind, ob wir die nicht vermarkten wollen, können. Das ist aber ein paar Jahre her und da waren wir noch nicht so gut aufgestellt, vertriebsseitig. Und der mit dem Cafetier, der Bursche, der hatte auch eine andere Idee, da wollte was sehr Hochwertiges, was sehr Tolles machen. Also wir kamen da nicht zusammen, wollen aber jetzt gucken, dass wir mit der HABK da wieder so ein bisschen intensiver zusammenkommen, weil da sind ja Schubladen voll von Produktideen, die oftmals daran scheitern, dass sie nicht wissen, wie es vergreifen soll. Oder Vorstellungen existieren, wie man es macht, und dann scheitert man dran, weil das völlig irrational ist im Zweifel. Also es ist zumindest unser Erfahrung und es ist das, was erzählt worden ist. Und da gucken wir im Moment, dass wir das wieder so ein bisschen forcieren. Und wir hatten damals, das war 2013, 2014, hatten wir schon mal die Idee, dass wir ein Lizenzthema, du sprachst das an, selbst entwickeln. Und haben das als Semesteraufgabe dann zur HBK gegeben. Da kam dann auch was raus, tatsächlich. Aber das war für uns damals zu früh. Und um das dann komplett so aufzubereiten, dass man sagt, wir machen unsere Produktkategorie, die wir können, selber, und suchen uns dann für alle anderen Kategorien, die es so gibt, Textil, Wäsche, Heimtex, Spielware, was auch immer, unsere Partner, das war zu früh für uns.
Sag mal, wenn ihr in den Rewe-Filialen so spaziert und dort einkaufen geht, dann seht ihr eure eigenen Produkte dort. Habt ihr immer noch dieses Gefühl, ah cool, dass jetzt gerade unser Produkt, ja, was wir jetzt vorgestern gelauncht haben, jetzt hier gelandet ist? Oder vergisst man es mit der Zeit und denkt sich, ja, ist ja jetzt normal also geworden.
Ich kann für mich sagen, ich denke immer, scheiße, wie sieht denn das da aus? Da fangen wir an, Daniel macht das genauso, fangen wir an, die Regale aufzuräumen, die schütten bei Aldi mit den Tassen gerade eben, dann liegen, habe ich gerade am Montag gemacht, dann liegen die Tassen irgendwie im Zweifel verteilt, dann packe ich die wieder zusammen oder Daniel packt die Displays bei der Rewe oder bei Kaufland oder wo auch immer wieder so ordentlich, dass es wieder vernünftig aussieht. Das machen wir ja. Und man guckt natürlich mal nur, wenn es ja durch die Geschäfte und du hast immer die Augen offen, die Antennen draußen und nimmst irgendetwas wahr. Ich weiß von unseren Designerinnen, dass die immer stolz wie Bolle sind, wenn ihre Produkte und ihre Designs dann draußen zu sehen sind. Das finden wir immer ganz toll.
Man muss schon stolz drauf sein, logischerweise. Also, dass dahin das so weit gebracht zu haben, die Produkte dann da in den größten Discounterläden in Deutschland eben auch platziert zu bekommen und zu sehen. Also wenn man da nicht dann entsprechend stolz, worauf soll man dann stolz sein?
Ne? Ja, ist es ja sogar europaweit. Ja, bei dir, ja. Kaufland, Rewe und Aldi vor allen Dingen.
Wenn ich in Dänemark im Urlaub bin, bei Aldi da laufe und sehe unsere Produkte, ist natürlich cool.
Gibt es noch mehr Ketten, die ihr angreift oder auch neue Märkte? Also eure Produkte, die ich jetzt rausgehört habe, nur in Europa, aber noch nicht jetzt in Los Angeles oder Amerika oder Asien oder so, weil Walmart zum Beispiel wäre auch ein ganz, ganz großer
Kunde für euch. Aber Amerika ist nochmal speziell, durchaus. Wir versuchen, den Weg rüber zu gehen mit Aldi Süd, weil die ja Amerika betreuen bei Aldi Süd und da sind wir jetzt in ersten Ausschreibungen dabei. Da kann es sein, dass wir da rüber hüpfen, aber so richtig proaktiv, offensiv, dafür gibt es noch zu viel Potenzial für uns in Europa.
Echt?
Der osteuropäische Markt, der hat noch unglaublich viele
Ketten. Eine Zahl, wie groß der Markt ist?
War das ein Bauchgefühl? Nee, aber es gibt ja, die Handelsketten von Deutschland aus sind ja überall in Europa mittlerweile vertreten. Wir arbeiten nicht mit Lidl zusammen, so dass die erstmal wegfallen. Aldi ist mittlerweile überall. Und es gibt trotzdem, ich nehme jetzt mal in Polen, noch einen sehr großen Player wie Dronka, heißen die, mit dem wir noch nicht zusammenarbeiten. Es gibt
Action.
Action gibt's, ja, aber ja, natürlich gibt's Action, gar keine Frage. Es gibt in Frankreich noch Ketten, mit denen wir nicht direkt zusammenarbeiten. Französische Markt ist noch mal ein bisschen spezieller, durchaus. Also da gibt es schon noch einiges.
Wie wettbewerbsintensiv ist es? Also gibt es jetzt eine Handvoll von Unternehmen in Deutschland, die das machen wie ihr, auch in eurer Nische? Oder sind es das dann eher doch so 50, 60 Unternehmen, die das machen?
Also rein in der Betrachtung, genau das, was wir machen, sind wir schon fast alleine, weil unsere alten Wettbewerber haben sich alle in andere Richtungen so ein Stück weit bewegt. Schwerpunkt Textil mehr, also weniger in dem Haushaltssegment. Wir sind da schon mit unseren Produkten sicherlich auch irgendwo in einer Nische. Es ist aber so, dass wir in der grundsätzlichen Wettbewerbsbetrachtung bei einem Aldi oder bei der Edeka oder bei jeder anderen Handelskette mit jedem anderen Tassenlieferanten letztendlich oder wir sprachen von dem Stanley Cup, mit jedem anderen Lieferanten, der diesen Stanley Cup in irgendeiner Art und Weise auch dazu liefern kann, sind Wettbewerber. Ob die jetzt mit einem Motiv, mit einer Lizenz bedruckt sind oder einfach nur Unifarben. Und davon gibt's unfassbar viele. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Lieferanten das erste Mal auf einer Verpackung entdeckt, den wir gar nicht kannten, nie wahrgenommen. Also das ist eben etwas, wo der Wettbewerbsdruck, und man darf eben nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland die Handelszentralen der Ketten haben. Das heißt, Aldi, Lidl, Kaufland, die sitzen ja alle in Deutschland. Und sämtliche europäische Wettbewerber von uns kommen hierher und bieten dort natürlich auch an. Weil wenn die in Frankreich sitzen, dann ist der Zentraleinkauf in Deutschland für Aldi. Und somit konkurrieren wir europaweit letztendlich mit allen anderen europäischen Ländern, gerade bei diesen Handelsketten.
Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deswegen gerne bei den nächsten zwei Fragen kurz antworten. Wie viel verkauft ihr online, offline?
Gute Frage. 95 online, offline. Wenn nicht sogar noch mehr.
Tendenz sinkend. Der Umsatz, der Wettbewerb ist mit
Amazon. Was heißt offline? Heißt zum Beispiel, also
würde über den Online-Shop von Rewe, gilt es als online oder gilt es als offline?
Über einen Online-Shop Rewe sind wir zum Beispiel gar nicht zu bekommen.
Nee. Online-Shop Aldi?
Wir machen online Otto Market vor allen Dingen.
Genau, ist mir aufgefallen.
Limango. Kaufland ist nicht so besonders stark. Wir haben ja real.de übernommen. Und
Amazon,
aber Amazon eher der Vendor-Bereich seit Jahren und Seller-Bereich nicht so.
Und
nicht so
alles ist unter 5%.
Ja.
Und auch euer eigener Online-Shop.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Okay. Das unser Business. Also wenn wir mehr online machen wollen würden, dann müssten wir uns auch strukturell noch anders aufstellen und noch mehr investieren in den Bereich. Wir merken aber, dass unser Business das stationäre ist. Und da entwickeln wir gerade unglaublich viel weiter.
Habt ihr im Influencer-Marketing ausprobiert?
Ja.
Und?
Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten war das okay. Wir haben auch Social Media Marketing Richtung Werbebudget für unseren eigenen Shop mal ausprobiert. Hat auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Aber am Ende des Tages ist das ein neuer Investment. Damals schon gewesen, auf einem relativ überschaubaren Niveau. Wir haben dann, ich glaube, um die 30.000 Euro Umsatz pro Monat mal gemacht. Das klingt jetzt erstmal nicht so wenig für unsere Produkte. Das sind ja relativ Sachen, keine hochpreisigen Sachen. Aber wir hätten noch deutlich mehr machen müssen. Das Investment fehlt uns dann im Zweifel an anderer Stelle. Und das haben wir dann komplett zurückgefahren. Und der Punkt ist letzten Endes auch, mit einem Otto-Market erreiche ich potenziell 20 Millionen Käuferinnen und Käufer. Wenn ich das mit einem Geda-Shop machen will, das Budget kann ich gar nicht aufbringen. Also das Investment ist da brutal. Wir kommen vom Stationären. Wir werden die Marktplätze auch weiterhin bespielen. Wir werden unseren Online-Shop zurückfahren, weil das einfach zu viel Kapazitäten bindet.
Klingt aber so ein bisschen gegen den Trend, dass ihr sagt, ja, Digitalisierung, alles schön und gut. Unser Geschäft ist immer noch stationär. Und online ist für uns gar nicht so relevant.
Ja, aber wir sind da, ein Stück weit ist richtig, aber wir sind da, wo der Kunde nämlich ist. Das ist bei Aldi, das ist bei Edeka, das ist bei Rewe, da, wo die Kunden einkaufen müssen.
Okay.
Eine Hürde für uns, eine der größten Hürden sicherlich ist die Entwicklung alleine im Versandbereich Porto. Wenn unser Produkt 9,99 kostet und 6,19 Euro mittlerweile für ein Porto-Paket aufgerufen wird, da ist eben eine freie Hausgrenze, so wie es natürlich Amazon und so weiter mittlerweile anbietet. Da können wir nicht mithalten. Das rentiert sich nicht.
Verstanden. Wertschöpfungskette, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft mal kurz werfen, könnte es passieren, dass Geda Labels in Asien eine Produktionsstätte aufkauft? Oder geht es eher darum, mehr Lizenzen zu kaufen? Oder geht es eher darum, mehr Mitarbeiter einzustellen und mehr Produkte zu entwickeln? Haben wir in 5 Jahren eher 10 Millionen Produkte, die über eure Buchhaltung laufen? Oder geht ihr eher in die Wertschöpfungstiefe, je nachdem, in welche Richtung?
Eine Produktionsstätte in Asien kaufen, auf gar keinen Fall. Wir haben eigene Werkzeuge. Das ist so ein Thema. Also Individualität bei den Produkten. Zu schauen, was kann ich über die Produktseite, über die Themenseite anders machen, besser machen. Und da werden unsere Silikonbackraum zum Beispiel komplett unsere eigenen Werkzeuge produziert. Diese genannten Keramikartikel, wo wir eigene Werkzeuge produziert haben, sowas ja. Aber Fabriken, Produktionsstätten aufzukaufen, ist immer nicht der Ansatz. Das ist Aufwand. Und wir kommen aber nicht von der Produktseite her, wir kommen ja von der Themenseite her. Also wenn ich ein Unternehmen wäre, was immer über Produktinnovationen wächst und sich etablieren möchte, dann ist das ein anderes Thema. Aber wir versuchen ja, Themen mit zig verschiedenen Produkten zu untermauern und zu beschreiben. Und der Sektor Dekoration, also gedeckter Tisch, Küche, Deko, Tableware, das ist so das, was wir immer weiter ausbauen wollen. Und dieser ganze Bereich Dekoration, der hätte noch so viele verschiedene Produkte, die kannst du in einer Fabrik gar nicht produzieren. Also wir bedienen uns ja vieler verschiedener Produktionsstätten, die alle individuell super sind und gut sind und führen das als Thema dann zusammen, verkaufen dieses Thema. Und deswegen ist das nicht unbedingt unser Ansatz.
Wir bleiben auch flexibel dadurch. Wir können ja wechseln. Trotzdem nochmal der Blick in die Zukunft. Wie sieht Geda Label 2030 aus?
Gegen 10 Millionen verkaufte Produkte würde ich mich nicht wehren.
Nö.
Nee, auf keinen Fall.
Amerika wahrscheinlich dann, weil wenn wir ja sagen, alle süß verhandeln
und alle. Ja, also nicht proaktiv, dass wir sagen, wir wollen Amerika erobern, sondern wenn unsere Handelsketten, unsere Kunden dahin gehen, dann sind wir mit dabei. Auf jeden Fall, genau wie Australien ist bei Aldi genauso so ein Land, was da bespielt wird. Ne? Aber ansonsten ist Europa unser Thema und dort noch weitere Handelsketten auftun und unsere Themenvielfalt. Wir kommen ja, was wir zu Beginn sagten, von Tableware, also gedeckter Tisch, Tassen und so weiter. Und das bauen wir immer weiter aus. Das geht nicht mit Lizenzen so einfach. Da werden wir wahrscheinlich mehr oder weniger in diesem Sektor bleiben, diesem Produktsektor. Aber alles das, was wir unter GEDA machen, da können wir uns tummeln in allen Bereichen. Und da haben wir jetzt für uns entschieden, Küche, gedeckter Tisch, Dekoration.
Okay, also Textilien bleibt außen vor.
Für den Moment definitiv, ja. Es sei denn, du möchtest eine Schürze zum Backen haben.
Ich habe noch ganz viele Fragen, ob das überhaupt nachhaltig ist, in Asien produzieren zu lassen und wie das überhaupt da aussieht mit den ganzen arbeitsrechtlichen Themen, wie skalierbar euer Geschäftsmodell überhaupt ist. Aber ich glaube, ihr müsst euch wieder einladen. Unsere Abschlussfrage ist immer wieder, wo ist euer Lieblingsplatz in Hildesheim?
Meiner ist spontan, ich habe zwei, der Marktplatz, tatsächlich im Sommer der Marktplatz und der gesamte Bereich rund um den Erdicher Park, der jetzt noch schöner wird. Da laufe ich immer sonntags mal eine Joggingrunde und bin da schon, freue mich schon sehr darüber, wenn er auch gemacht wird. Weil das ist ein ganz toller Ort da oben.
Und Daniel, bei dir?
Definitiv im Sommer dann am Hunsensee.
Cool. Danke, dass ihr da wart. Ich glaube, es war wirklich eine Bereicherung für unsere Podcast-Zuhörer. Vor allem seid ihr, ich darf es ja sagen, über euch ein Hidden Champion und wo es erstmal auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar ist, was ihr eigentlich macht. Aber ich glaube, wir haben heute euer Geschäftsmodell ein bisschen Menschen näher gebracht und wenn bei den Zuhörern jemand sagt, ich habe eine Idee oder so für GEDA Labels, dann schreibt mir gerne, dann vermittle ich auch gerne die Anfragen und würde mich freuen, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren mal eine Update-Folge mit euch machen.
Sehr gerne. Danke dir.
Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.